DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Mangelwirtschaft, was Robert Habeck bei energieintensiven Unternehmen vor Ort erfährt, und begehrter Rohstoff, wie abhängig die deutsche Wirtschaft von seltenen Erden aus China ist. Das sind jetzt einige der Themen hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Der europäische Gasnotfallplan zur Vorbereitung auf einen möglichen Stopp russischer Erdgaslieferungen ist in der Nacht in Kraft getreten. Wer im Fall des Falles Gas bekommt, entscheidet in Deutschland der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, und ist dadurch zu einem der mächtigsten Entscheider nach dem Kanzler geworden. Kai Clement mit den Einzelheiten.
Der Kanzler zitierte zuletzt den Fußballschlager »You never walk alone«. Niemand werde in der Energiekrise im Stich gelassen. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, weitet das auf ganz Europa aus. Den gemeinsamen Sparzielen des europäischen Gasnotfallplanes sei Dank.
Erstmal bedeutet das, dass Deutschland nicht alleine steht, dass kein europäisches Land alleine durch diese Gaskrise durchgehen muss.
Es gehe darum, Gas zu sparen, um Preis und Menge zu stabilisieren und so gut durch Herbst und Winter zu kommen. Wenn trotz alledem die sogenannte Gasmangellage einträte, dann ist für Deutschland die Bundesnetzagentur gefragt. Sie muss entscheiden, wem wird wie viel Gas zugeteilt. Auf diesen hoffentlich nicht eintretenden Fall bereite sich die Behörde jetzt vor, sagt ihr Chef Klaus Müller.
Wir tun das, indem wir Daten schon abfragen, eine digitale Plattform auf den Weg gebracht haben, um notfalls so schnell wie möglich reagieren zu können. Aber im Zweifelsfall treffen wir die Entscheidungen.
Länder wie Hamburg und Berlin haben dagegen gestern erklärt, bei der Gasverteilung mitreden zu wollen.
Also erstmal werte ich das als unterstützende Sorge, die es dort gibt. Und ich werte das mal als Hilfsangebot.
Klaus Müller sieht es positiv und erinnert an das Krisenteam Gas. Alle 2 Tage berate man dort über die nächsten Schritte. 4 Bundesländer säßen stellvertretend für alle übrigen mit am Tisch.
Allerdings gilt auch, in Krisensituationen muss man schnell entscheiden, womöglich auch Entscheidungen treffen, die nicht alle gut finden. Und darum glaube ich, dass die geltende Rechtslage eine gute ist.
Weiter strittig ist auch die Gasumlage. Die kommt zu den ohnehin erheblich steigenden Preisen für Gaskunden ab Oktober hinzu, um kriselnde Unternehmen zu stützen. Das stößt auch koalitionsintern auf Kritik. Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, fände es wesentlich gerechter, die Gasumlage aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren, statt komplizierte Entlastungsmechanismen zu organisieren. Das sagte er der Augsburger Allgemeinen. Er fordert angesichts der dramatischen Lage zusätzliche Entlastungen, Zitat, bis weit in die gesellschaftliche Mitte hinein. Vize-Unionschef Andreas Jung hält der Regierung im Gespräch mit dem RBB 24 Inforadio eine Politik der kleinen Schritte vor.
Das, was wir brauchen, nämlich ein Gesamtkonzept, auch mit Entlastung, auch mit Anreizen, das bleibt schwammig, kommt spät oder gar nicht. Und es ist in diesem Prozess viel Vertrauen von der Bundesregierung verspielt worden.
Klimaanlagen, die nur noch auf 27 Grad kühlen dürfen, Heizungen, die auf nicht mehr als 19 Grad wärmen. Mit diesen strikten Vorgaben für öffentliche Gebäude hat Spanien beim Gassparen Maßstäbe gesetzt. Und Deutschland müsste das Thema zur Chefsache machen, sagt Jung.
Wir fragen uns, wo bleibt der Energiegipfel im Kanzleramt in dieser Situation?
Auch das ein Thema, bei dem mancher in der SPD mitgehen könnte. Matthias Miersch etwa, Fraktionsvize der Sozialdemokraten, hat das bereits vergangene Woche bei NTV angesprochen.
Dass wir einen Energiegipfel geführt vom Bundeskanzler mit den Bundesländern, mit den Kommunen haben.
Eine Energiesparfrage beantwortet schon einmal Netzagenturchef Müller. Um Gas zu sparen, auf elektrische Heizgeräte auszuweichen, davon rät er ab.
Darum bitten wir alle Menschen, genau zu überlegen, ob das wirklich eine kluge Idee ist. Das ist sie nämlich nicht.
Denn das sei selbst bei den gestiegenen Gaspreisen immer noch wesentlich teurer.
Während der Chef der Bundesnetzagentur die Krisenkommunikation übernimmt, reist Wirtschaftsminister Robert Habeck durchs Land, um Gespräche mit Unternehmern zu führen. Besonders mit denen, deren Betriebe besonders stark auf Gas zur Produktion angewiesen sind. Martin Polanski hat ihn vor Ort in Bayern und Thüringen begleitet.
Es ist heiß in den Werkshallen von Wiegand Glas. Aber tausende Glasflaschen werden auf Förderbändern bewegt. Eben noch eine rot glühende Masse, aber schon bald fertig zum Abtransport. Jens-Uwe Skurt in blauer Arbeitskleidung ist an die Hitze gewöhnt. Nicht die anstrengende Arbeit macht ihm Sorgen, eher die nähere Zukunft.
Die Angst ist groß. So, was jetzt im Herbst, Winter kommt, wissen wir alle nicht. Weil Totalabschaltung wäre für uns durchaus Genickbruch.
Wirtschaftsminister Robert Habeck ist zu Besuch im Werk von Wiegand Glas in Schleusingen in Thüringen. Das hat 410 Mitarbeiter. 3,5 Millionen Flaschen werden hier pro Tag hergestellt. Dafür braucht es Erdgas, sehr viel und permanent, um die Glasschmelzwannen am Laufen zu halten. Geschäftsführer Oliver Wiegand im Gespräch mit Habeck.
Wir hatten Anfang des Jahres die Produktion gedrosselt. Es war jetzt hier, als der Krieg begann und die Preise explodiert sind.
Die gehen ja kaputt, wenn die lange nicht
runterfahren, die kalt werden lassen. Ja, das bedeutet, dass die Schmelzwanne kaputt ist. Das Glas da drinnen wird hart und sie müssen dann im Basslufthammer das rausholen.
Und das wäre dann der Totalschaden für die Wannen, so der Firmenchef. Ortswechsel, Plößberg in der Oberpfalz in Bayern. Der kleine Ort hat gleich zwei große Industriebetriebe. Die Pro Group produziert Wellpappe und im benachbarten Liebensteiner Kartonagenwerk wird die Pappe zu Verpackungen verarbeitet, etwa für den Onlinehandel oder auch die Lebensmittelindustrie. Insgesamt rund 600 Beschäftigte haben die beiden Werke. Für die Produktion von Wellpappe braucht es Hitze und auch dafür wird viel Erdgas eingesetzt, sagt ProGroup-Entwicklungschef Maximilian Heindl. Wenn das Erdgas knapp, vielleicht sogar rationiert wird, dürfte die Verpackungsindustrie nach seiner Einschätzung in jedem Fall leiden.
Verpackung ist ein systemrelevantes Gut, weil wenn produziert wird, wird auch verpackt. Und das heißt, selbst wenn Sie jetzt eine Papierfabrik nicht abstellen und irgendwo anders abstellen, wird es über die Wertschöpfungsketten dazu kommen, dass es auch weniger Verpackung braucht. Das heißt, wir hängen halt sehr, sehr stark an der Gesamtwirtschaft und dann ist es fast egal, an welcher Stelle das Gas fehlt.
Habeck betont, dass Deutschland gerade in Rekordzeit Alternativen zu russischer Energie aufbaue. Mit Flüssiggasterminals, dem verstärkten Einsatz von Kohlekraftwerken und dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Und, so der Wirtschaftsminister von den Grünen, schon jetzt müsse Energie gespart werden.
Deutschland hilft sich selbst und den Unternehmen. Und wenn wir das tun, wenn wir die Gasverbräuche runterbringen, wenn wir die Energie sparen, dann schaffen wir uns natürlich mehr Freiraum. Und außerdem sparen wir Geld, jeder Einzelne von uns.
Auf allen Stationen von Habecks Reise spürt man, in den Betrieben ist die Unsicherheit groß. Und aus Sicht von Andreas Stier, einem Mitarbeiter des Kartonagenwerks, ist es das Wichtigste, dass die Arbeit weitergeht, auch wenn das Gas knapp wird.
Ich denke, dass man generell mehr zur Seite legen muss für essentielle Sachen, Nahrungsmittel, Benzin oder Diesel. Und somit hat man auch weniger Geld zur Verfügung, um Sachen zu konsumieren. Also generell sehe ich dem Ganzen doch sehr, ja, es wird schwierig werden.
Schwierig werden könnte es auch, wenn es in Deutschland bei der Versorgung mit Metallen der sogenannten seltenen Erden eng wird. Ohne sie ist weder die Digitalisierung noch die Energiewende zu schaffen. Und ähnlich wie bei russischem Gas ist unsere Wirtschaft extrem abhängig von einem einzigen Land. In China wird nämlich der weltweit größte Teil der seltenen Erden abgebaut. Die USA haben nun angekündigt, ihre Abhängigkeit von China bei zentralen Importgütern wie seltenen Erden verringern zu wollen. Und Deutschland diskutiert und plant. Zum Stand der Dinge Dietrich Karl Meurer.
Weder China noch ein anderes Land dürfe auf Dauer der jeweils einzige Partner sein, egal ob bei Energie, Zwischenprodukten oder Rohstoffen. So mahnte Anfang des Monats Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Rede in Hamburg.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir in Zukunft von keinem Land der Welt erpresst werden können. Deshalb, meine Damen und Herren, deshalb müssen wir jetzt neue Partner finden und unsere politischen und wirtschaftlichen Beziehungen neu justieren.
Im Blick gehabt haben dürfte der Bundespräsident dabei auch 17 besondere Metalle, etwa Skandium, Yttrium oder Lanthan. Die als seltene Erden bezeichneten Stoffe werden benötigt für die Herstellung von zum Beispiel Smartphones, LED-Lampen, Elektromotoren oder von Magneten für Turbinen von Windkraftanlagen. China hat bei seltenen Erden ein Marktmonopol. Ein Risiko, findet die Leiterin des IFO-Zentrums für Außenwirtschaft in München, Lisandra Flach. Sie hat gerade erst untersucht, wie abhängig Schlüsseltechnologien in Deutschland von den Importen sind.
Seltene Erden sind als Rohstoffe mit kritischen Abhängigkeiten eingestuft, weil eine hohe Marktkonzentration hinsichtlich der Anzahl der Zulieferer herrscht. China verfügt über die größten Reserven weltweit. und ist auch der wichtigste Exporteur weltweit. Und aktuell ist die deutsche Wirtschaft von Importe aus China stark angewiesen.
Die deutsche Wirtschaft beziehe seltene Erden nur von 2 der 5 weltweit größten Exporteure. Außenhandelsexpertin Lisandra Flach hält es für dringend nötig, dass man sich hier breiter aufstellt, stärker diversifiziert. Denn
ein geringer Diversifizierungsgrad hinsichtlich der Anzahl der Zulieferer ist mit einem höheren Risiko von Lieferausfällen verbunden. Und das ist der Fall bei seltenen Erden.
Hinzu kommt die Abhängigkeit beim Preis. Das Problem sei seit langem bekannt, so heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Sprecher Robert Severin.
Es gibt eine Rohstoffstrategie, wo das adressiert wird. Auch bei der EU-Kommission ist das längst ein Thema. Aber die Diversifizierung von Lieferquellen ist jetzt in der jetzigen Situation und unter dem Eindruck der Energiepolitik der gegenwärtigen und der Lösungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Energie nochmal in besonderen Fokus gerückt.
Die Bundesregierung, die den Unternehmen nicht vorschreiben kann, wo und bei wem sie ihre Rohstoffe einkaufen, versucht mit einem Maßnahmenbündel lenkend einzugreifen.
Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel Handelshemmnisse zu verringern.
Etwa durch fallende Zollschranken bekämen auch andere Lieferanten eine Chance.
Dann gibt es verschiedene Außenhandelsinstrumente, Förderinstrumente, zum Beispiel Investitionsgarantien.
Mit diesen würden Investoren bei der Erschließung von Rohstoffen im Ausland unterstützt. Zudem sei man dabei, die Wirtschaftsbeziehungen diplomatisch stärker zu flankieren. Und ganz diplomatisch betont Robert Severin vom Bundeswirtschaftsministerium:
Diese Bemühungen der Diversifizierung sind nicht gegen China gerichtet.
Vielmehr gehe es um die allgemeine politische Bemühung, sich bei Lieferquellen breiter aufzustellen.
Aus Berlin berichtete Dietrich Karl Meurer. Aus der Ukraine kam bis zum Angriff Russlands fast jeder 10. Seemann auf den Weltmeeren. Doch seit Kriegsbeginn sind etwa 40.000 von ihnen zum Nichtstun verurteilt. Das hatte auch Auswirkungen auf den größten Lebensmittelmarkt von Odessa. Das Angebot in der Fischabteilung ist seit der russischen Seeblockade deutlich zurückgegangen. Viele Angehörige der Verkäuferinnen sind Seeleute und sitzen seit Kriegsbeginn in der ukrainischen Hafenstadt fest. Rebecca Barth hat die Stimmung dort Ende Juli eingefangen.
Odessa trotzdem Krieg. Und wer sich davon überzeugen möchte, der geht auf den bekanntesten Lebensmittelmarkt der Stadt, den sogenannten Privos. Hier drängen sich die Odessiten, wie sich die Einwohner der südukrainischen Hafenstadt nennen, vorbei an klapprigen Ständen und Bergen von Obst, Gemüse, Nüssen, Fleisch und Fisch. Der Privos war immer offen. Hier wurde immer gearbeitet. Wenn auf dem Privos gearbeitet wird, lebt Odessa und alles wird gut. Wir werden gewinnen. Wir sind die Stärksten. Das sagt Aljona, eine der runden Frauen aus der Fischabteilung des Marktes. Es ist 10 Uhr morgens und Aljona holt eine kleine Schnapsflasche hinter ihrem Stand hervor. Den ganzen Tag arbeitet sie hier mit ihrer Tochter. Seit Kriegsbeginn sind die beiden Frauen die einzigen Ernährerinnen in der Familie. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt. Am Anfang war es sehr schwer. Als der Krieg gerade begonnen hatte, sind alle geflohen. Das Geschäft ist eingebrochen, aber wir mussten ja Geld verdienen. Seit Februar ist Stillstand im Hafen von Odessa. Ein großes Problem, auch für die Frauen aus der Fischabteilung. Ihr Verdienst sei um etwa 50% eingebrochen, gibt Aljona zu, und das Fischangebot rapide gesunken. Am Stand gegenüber steht eine rothaarige Verkäuferin, die hier alle nur Baba Katja nennen. Auch sie kennt das Problem. Es ist schrecklich, die Menschen sind komplett ohne Arbeit, die Familien haben wirklich Hunger. Vor der 62-Jährigen zappeln schwere Wälse in einer Plastikbox. Ab und an sprüht Baba Katja etwas Wasser auf die Fische. So könnten sie eine lange Zeit überleben, sagt sie. Die Fische werden in einer Fischfarm gezüchtet, denn aus dem Meer kann wegen Minen und Seeblockaden nichts mehr nach Odessa geliefert werden. Früher gab es viele Fische, vor allem im Sommer. Es gab Flundern und Schollen und Meereschen, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Nach Monaten der Blockade wächst der Frust bei den Frauen auf dem Markt und ihren Männern, Odessas Seeleuten. Laut der ukrainischen Gewerkschaft für Beschäftigte im Seeverkehr machen ukrainische Seefahrer etwa 8% der weltweiten Seefahrt aus. Doch 40.000, also etwa 2/3 von ihnen, können das Land wegen des Krieges nicht verlassen. So auch Aljanas Schwiegersohn, der die Frauen heute auf dem Markt besucht. Ich verlange gar nichts vom Staat. Ich möchte nur, dass der Staat an alle seine Bürger denkt, nicht nur an die, die etwas tun können. Ich bin Seemann, das ist mein Beruf. Ich habe keinen anderen Beruf. Glück hatte, wer bei Kriegsbeginn auf Reisen war. Die anderen Seefahrer sitzen teilweise schon 6 Monate in den ukrainischen Hafenstädten fest. Sie haben eine Petition gestartet und die Öffnung der Grenzen für ihren Berufszweig gefordert. Dann könnten sie nach Rumänien und von dort aus aufs Meer hinausfahren, wie die anderen auch. Doch das Parlament hat die Petition abgelehnt. Eine Katastrophe, findet ein paar Stände weiter auch Natascha. Sie werden verrückt, sie sind an das Meer gewöhnt. Sie sind es gewohnt, ständig unterwegs zu sein und zu arbeiten. Mein Sohn sitzt nur noch da und sagt, Mama, ich verliere den Verstand. Ja, langsam wird er depressiv. Ohne das Einkommen der Seemänner kommen viele Familien in Odessa kaum über die Runden. Das weiß auch der Bürgermeister der Stadt, Hinadi Truchanov. Eine Ausnahmeregelung werde es für die Männer dennoch nicht geben. Wir können keine Risiken eingehen oder so leben, als sei nichts passiert. Und das gilt absolut für jeden in diesem Land, absolut für jeden. Wir können keine Ausnahmen machen.
Und mit dieser Reportage von Rebecca Barth vom Fischmarkt in Odessa geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.